Lukas, wie geht's dir nach diesem Wochenende, nach diesem Freitag? Was ist los bei dir?
Ja, wie geht's uns allen, würde ich sagen. Es ist einer der schlimmsten Momente gewesen, quasi in der Krypto-Geschichte, würde ich sagen. Wir haben sehr viel zu besprechen heute. Generell, ja. Das ist nicht das erste Mal, dass wir drüber sprechen heute, weil zur Info, Leute, wir haben gestern Abend schon eine Podcast-Episode aufgenommen hierzu und die ging daneben aus technischen Gründen.
Ja, gestern hat der Lukas noch gemeint, dass er die kurze und die lange Antwort hätte. Heute hat er mir offenbar nur die kurze präsentiert, aber ich wollte ja gestern auch nur die kurze hören. Nachdem es am Montag letzte Woche, also während unserer Aufnahme, ihr erinnert euch, wenn ihr zugehört habt, ein Allzeithochalarm gab, also es gab ja fast wieder neue Allzeithochs, nicht ganz während der Folge, aber kurz danach ist ja Bitcoin über $26.000 zum ersten Mal geschossen, haben wir eine sehr, sehr kurze Party feiern dürfen, weil am Freitag hat es schon wieder ins Gegenteil umgekehrt und das ganz gewaltig, wie der Lukas schon gesagt hat, in einem nie dagewesenen Liquidationsevent ist das am Freitag ausgegangen und darüber sprechen wir heute ausführlich. Das ist ein Spezial heute zu diesem Liquidationsevent. Wir sprechen über das Bullenszenario, wir sprechen über das Bärenszenario, wir schauen uns an, was ist die Gefahr, was ist am Markt jetzt aktuell gerade, und wir sprechen über einen mysteriösen Bitcoin-Wal, der in Aktion getreten ist, wenn man nicht ganz genau weiß, wer das war, der da vielleicht mit drinnen steckt in Manipulationsgeschäften. Wir sprechen über Gerüchte, dass Börsen hier mit manipuliert hätten, und wir sprechen über die Wahrscheinlichkeiten, was hier vermutlich wirklich passiert ist. Außerdem gibt es noch ein paar große, fantastische, positive Dinge, die wir euch gegen Ende dieser Folge dann präsentieren dürfen. Es ist nicht alles schlecht am Kryptomarkt. Und damit starten wir rein, Lukas. Wie schaut's aus auf den Märkten vorerst mal?
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Na, auf den Märkten gab es eines der größten Blutbade in der Geschichte von Krypto. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, dass du das Handy öffnest und dein Vermögenswert ist einfach mal um 17% in kürzester Zeit gefallen. Also ich habe in meinem Leben noch nie so einen Chart gesehen. Auch zu den größten Krisen 2007 oder zum Beispiel als die Schweizer Nationalbank den Pack von Euro und Schweizer Franken aufgehoben hat, auch da gab es einen riesigen Crash. Das war alles nicht vergleichbar.
Ich weiß nicht, bei der Neuaufnahme, da bist du dann immer nicht so lustig. Warum machst du das? Weil gestern hast du mich noch gefragt, ob ich jemals einen Vermögenswert von mir gesehen habe, dass er von 125.000 auf 100.000 runterkam.
Ja, das war, weil er so blöd formuliert war. Deswegen sage ich es nicht nochmal so.
Ja, dann habe ich dir gesagt, dass ich außer Bitcoin keinen Vermögenswert habe, der so viel wert ist als einzelnes Stück.
Ja. Aber siehst du, gut, deswegen habe ich es nicht gesagt, weil es blöd formuliert war.
Ja, das ist jetzt heute natürlich. Wir wollen ja den Zuhörern hier eine Unterhaltung bieten. Das ist alles keine Finanzberatung auf jeden Fall. Und wie schaut's aus? Wer hat gewonnen, wer hat verloren die Woche?
Aktuell ist Bitcoin bei $110.300. Das ist ein Verlust in 7 Tagen von 11,22%. Relativ gigantisch. Noch größer bei Ethereum, beim Ether-Token, ganze 16,3%. Wir sind gerade mal unter 4.000 bei $3.930 jetzt nach diesem Mega-Crash.
Sagen wir, sind impermanent pur.
Impermanent pur, ja. Nicht permanent, ja. Wichtig. BNB, auch interessant. Gestern, als wir gesprochen haben, war BNB ja beim Allzeithoch, beim neuesten, im Bereich von $1.300. Jetzt ist es runtergegangen auch 10%, 11% in 24 Stunden und insgesamt in 7 Tagen auch 9% gefallen. Auf ein Niveau von 1.170. Ganz stark erwischt hat es auch Ripple und Solana, relativ starke Verluste mit 18,5 und 16,3%. Ja, das hat ordentlich getuscht, wie man sagen würde in Tirol. Trotz allem, was passiert ist, gibt es auch Gewinner diese Woche. Ganz oben ist da Synthetix zu nennen und danach eben Zcash. Gestern war noch Dash mit dabei, weil das Narrativ ist ja Privacy Coins, weil eben Ethereum ja vorgegeben hat, dass sie mehr Richtung Privacy in Zukunft gehen wollen. Und das hat irgendwie einen starken Einfluss auf Zcash und Dash gehabt. Wir sehen Zcash jetzt auf Platz 2 bei den Gewinnern mit 58% in 7 Tagen, Synthetix bei 60%. Dann den BitTensor. BitTensor ist auch deswegen hier, glaube ich, zu sehen, weil der ist relativ stark von diesem Abverkauf am Freitag und am Samstag erwischt worden und erholt sich eben relativ stark. Jetzt ist mit 17,8% im Plus. KI-basiertes Krypto-Projekt, sehr interessant. Und dann ist Tether Gold bereits. Also Gold ist aktuell beim Allzeithoch und dementsprechend ist auch Platz 4 von den größten 100 Kryptowährungen Tether Gold mit XAUT. Mit 4,52% und dahinter Pax Gold. Ja. Und dann sieht es schon schlechter aus.
Was hier lustigerweise, Lukas, was hier fehlt bei CoinMarketCap, ich kann dir gar nicht sagen, warum, das ist ja Chain Opera. Auch Chain Opera hat ja 300% in der letzten Woche gemacht. Der Token heißt COAI, also CoAI. Und der ist ja aus dem Nichts gekommen jetzt in der letzten Woche. Der hat dem ganzen Abverkauf getrotzt und der ist ein KI-Projekt, co-created und co-owned by the community, sagen sie auf ihrer Webseite. Und sie werben mit Partnern wie Samsung und Toyota. Also was da dahinter steckt, das müssen wir uns in den nächsten Wochen auf alle Fälle auch noch genauer anschauen.
Schauen wir uns an. Das klingt sehr interessant. Ja. Das ist mir gar nicht bekannt, das Projekt. Schauen wir uns an. Sonst bei den Verlierern gibt es natürlich relativ viele. Die Top-Verlierer sind im Bereich von 57% Verlust Plasma. Plasma hat einen sehr starken Hype gehabt. Wir haben darüber gesprochen, zweimal schon in den letzten Episoden. Und dieser Hype, der flaut jetzt ab. Es geht relativ stark nach unten wieder. Double Zero, da gibt es die Diskussion, wie hoch ist die Art des Angebots wirklich? Laut White Paper und laut den Daten, die wir haben, aus Datenaggregatoren zum Beispiel, gibt es ganz starke Diskrepanzen. Aktuell ist eben die größere Zahl, die gewählt wird. Und deswegen muss der Preis nach unten gehen quasi von diesen Token. Mux Finance, auch ein Kandidat, den wir schon mehrfach gehabt haben, der ist weiter am Abbauen mit 41% Verlust. Die Artificial Super Intelligence Alliance, ehemals Fetch und zwei weitere, die da zusammengeschmolzen sind, denen geht es nicht gut. Und dann Pump.fun. Bei Pump.fun, das ist Solana Meme Coin Plattform, denen geht es ganz schlecht, weil es ganz viel Klagen gibt gegen Pump.fun. Das werden wir in der nächsten Episode mal ein bisschen beleuchten, was da genau vorfällt. Aber denen geht es nicht so gut aktuell. Und dann Optimism, die Layer 2, die hat einen ganz großen Abverkauf, weil eben neue Token freigegeben werden und Optimism leider nicht so gut performt insgesamt.
Also Pump jetzt tatsächlich wieder unter dem Verkaufspreis von damals 0,004 Cent, wurde ja auf diversen Börsen verkauft. Und auch Plasma, ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu erwähnen. Wir sind jetzt in einem Bullenmarktzyklus, in einer Phase des Bullenmarktes, wo die Bewertungen wieder abstrus hoch werden bei der Markteinführung. Also Plasma, da habe ich gewarnt vor einigen Folgen davor, dass das viel zu hoch gelistet wurde. Und da sehen wir genau das Resultat, was passiert. Ich glaube, und Lukas, ich bin da, ich habe es eh schon gesagt gestern in der ersten Aufnahme von dieser Folge, dass ich da mittlerweile nicht mehr ganz so bullish bin, wie ich war. Ja. Also es gibt, ich bin schon 30% bearish, 70% noch bullish. Ob wir das Top vielleicht schon gesehen haben. Warum? Weil wir wieder in einer Phase sind, wo diese Bewertungen beim Launch eines neuen Coins so abstrus hoch sind. Und das ist meistens ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Ich finde halt, Plasma ist ein tolles Beispiel dafür, wo man jetzt wahrscheinlich warten sollte, bevor man da einsteigt.
Ja, absolut überhitzt das Momentum, deswegen verliert es auch so stark. Eben, das ist nicht so stabil alles, Tam. Stabilität ist, glaube ich, ein wichtiges Wort heute für diese Episode. Schauen wir uns den Crypto Market Overview insgesamt an. Wir waren bei einem All-Time-High von 4,3 Billionen. Wir sind runtergefallen auf ein Niveau von 3,66 in der Richtung. Also wir haben über 600 Milliarden in diesem riesigen Flash-Crash, in dieser Kaskade, was da passiert ist, verloren. Aktuell versucht sich der Markt wieder zu finden. Wir haben schon vorgestern noch hat es Bewegung nach oben gegeben, relativ stark wieder. Jetzt ist wieder ein weiterer Rücksetzer. Das ist einfach die Preisfindung jetzt. Und die Unsicherheit im Markt ist weiterhin sehr hoch. Es ist der ganze Oktober, über den wir uns ja gefreut haben. Oktober ist relativ stark, am 2. Oktober schon nach, hat er sich gezeigt, ja, mit massiven Anstiegen und neues All-Time-High. Aber jetzt haben wir neue Informationen, neue Situationen, etwas, was den ganzen Markt attackiert hat. Nur zu den Indikatoren. Fear and Greed Index, wir sind jetzt bei 42, also wir sind im neutralen Bereich. Wir sind jetzt nicht mehr im Fear, im Angstbereich, so wie wir es am Wochenende waren, sondern wir sind Richtung Erholung, was diesen Indikator betrifft, unterwegs. Und wenn der auf neutral ist, dann ist immer relativ viel Luft, dass man sich wieder nach oben bewegen könnte. Also er zeigt nicht nach unten.
Erinnerst du dich, Lukas? Ja. Gestern waren wir noch bei 40. Mhm. Das heißt, wir waren genau an der Grenze. Mhm. Heute sind wir schon wieder bei 42. Das heißt, schon langsam geht es wirklich auch wieder in die Richtung. Der Markt hat sich gefangen, man hat verkraftet, was passiert ist. Und wir müssen noch ausführlich drüber sprechen. Schauen wir uns noch den Altcoin-Saison-Index an. Ich glaube, der ist jetzt nicht mehr so gut.
Altcoin-Season-Index war mit einem Höchststand bei 77 von 100 Punkten. Aktuell ist es ausgelöscht Richtung 37 von 100 Punkten. Das heißt also, diese 90-Tage-Bewertung von wie performen Altcoins in Relation zu Bitcoin, da hat es Hinweise auf eine startende Altcoin-Season gegeben, die ist quasi jetzt ausgelöscht worden über dieses Wochenende mit 37 Punkten.
Abgesagt.
Oder
gibt
in die
keine
Zukunft verschoben.
Also, 2025.
Kann noch passieren. Also wir wissen nicht. Das ist, wie wir gemerkt haben, Krypto kann brutal überraschen in beide Richtungen. Ganz wichtige große Sache, die Krypto ETF Net Outflows, die haben wir heute, die hatten wir gestern noch nicht. Das war auch Columbus Day zum Beispiel. Und das war auch diese Zeitverzögerung, bis wir diese Daten bekommen. Dementsprechend, wir sehen recht große Ausflüsse. Jetzt am 13. ist, was wir hier sehen, dieses Bild, von 754 Millionen. Aber man muss da sagen, wenn man die Grafik vor sich hat, die letzten paar Tage davor, dieser ganze Bereich von Ende September bis Anfang Oktober, da ist wesentlich mehr reingegangen, wesentlich mehr Kapital investiert worden in diese ganzen Krypto-ETFs, in diese passiven Investmentvehikel. Das heißt, ganz wichtig ist zu sagen, das sieht es eher nach Stabilisierung aus. Unser Glück ist ein bisschen hier, dass am Wochenende das ja nicht handelt, also Krypto handelt am Wochenende, aber eben die ETFs nicht. Die sind im TradFi-Bereich zu Hause. Das heißt, das ist ein bisschen abgefedert worden. Man hat ein bisschen die richtige Wochenendkrise nicht in diesen Zahlen gesehen dann dadurch.
Besonders wenn man sich die Dimension anschaut, Lukas, dann sieht man ganz klar eigentlich fast jeden Tag letzte Woche ist mehr zugeflossen, als jetzt abgeflossen ist.
Richtig.
Und wenn du dir anschaust, die Abflüsse, die es davor gab, die waren verhältnismäßig, ja, also sie sind tatsächlich nicht schlimm, die Abflüsse von gestern, wenn wir es mit früheren Tagen vergleichen. Für diesen Abverkauf sind sie tatsächlich sehr verhalten.
Ja, also ich hab mich gestern schon gefürchtet, ja, was denn, wie groß dieser Abverkauf werden könnte. Gerade im TradFi-Bereich, wo nämlich, wenn der Preis runtergeht, die Leute schnell verkaufen. Aber wie man sieht, ist das weit weniger schlimm jetzt, als man erwarten hätte können. Gut, wir schauen uns die Crypto Market RSI an, also die Relative Strength Index. Ein Maß dafür, ob man kaufen oder verkaufen sollte quasi. Und da sieht es eher aus, als wären wir Richtung Oversold. Also wir sind hier bei 40,19 Punkten von 100 Punkten. Das ist im Bereich Oversold. Also das heißt, die meisten Sachen sind sehr stark abverkauft worden.
No shit, Sherlock.
Genau. Ja, natürlich. Aber es ist halt auch ein Hinweis, das hilft uns ja beim Einschätzen vom Markt, diese ganzen Indikatoren. Wir haben ja ganz viele Kryptos, dass eben halt die meisten befinden sich im grauen Bereich oder eben im grünen Bereich. Ganz wenige, so wie Gold zum Beispiel, ganz lustigerweise, befindet sich im Overbought-Bereich. Also da wird zu viel gekauft anscheinend. Aber Gold ist am All-Time-High.
Und natürlich. Schau, Lukas, ganz, ganz interessant, wenn du dir schaust, zum Beispiel BNB. Mhm. BNB, das hat gestern ein weiteres Allzeithoch gemacht. Ja, das ist eine absolute Rakete, diesen Bullenmarkt. Und trotzdem ist das fast schon auf der grünen Seite. Es ist fast schon so, dass man sagen kann, man kann das wieder kaufen. Es ist nicht schlimm. Der RSI ist nicht schlimm hoch. Ja, es hat ein bisschen korrigiert heute, wir haben es eh besprochen. Aber der RSI ist schon wieder im neutralen Bereich und fast schon wieder im kaufbaren Bereich.
Ja, das ist, wie wir dastehen. Also wir hatten eine Katastrophe übers Wochenende und wir versuchen das zu erholen, diese Tage, gestern, heute. Die Stablecoins als nächstes. Der Stablecoin Market Cap hat sich ja jetzt auf über 300 Milliarden erhöht. Wir sind jetzt bei 305,2 Milliarden. Da gibt es auch wieder einen kleinen Anstieg jetzt in 7 Tagen von fast 2 Milliarden. Das ist immer noch positiv. Also sobald, glaube ich mal, die Stablecoins zu schrumpfen beginnen, da müssen wir uns wirklich Sorgen machen, weil das heißt, dass wirklich Geld rausfließt aus Web3. So aktuell, wie wir stehen, geht es immer noch in die andere Richtung, nach oben. Was anders sehen wir beim das Total Value Locked im DeFi-Bereich, also alle DeFi-Protokolle kombiniert. Wir sind bei einem Niveau von 154,5 Milliarden Total Value Locked. Das ist immer noch, wie gesagt, weit unter dem, was wir 2021, 2022 gesehen haben. Der All-Time-High war ca. bei 177 Milliarden. Aber DeFi, ja, DeFi hat, es gibt gute Nachrichten zu DeFi, aber richtig wachsen, so wie damals in diesem Hype, diesem DeFi-Sommer, das tut es noch nicht. Aber langsam erklimmen wir den Berg wieder, würde ich sagen.
Großartig.
Zuletzt unser Lieblingsmodell, das uns hilft einzuschätzen, wo wir stehen. Das Bitcoin Long-Term Power Law Model, das Potenzgesetz, das gefunden wurde von Physikern. Hier sehen wir sind natürlich jetzt weg von diesem Mittelwert, von diesem Erwartungswert, den dieses Modell beschreibt. Und hier sind wir bei 111.300 aktuell und sollten im Mittelwert bei 135.000 oder fast schon 136.000 stehen. Auch ganz wichtig zum Beispiel diese untere Linie, die sagt ja uns, wann, wenn es wieder alles krachen würde, so richtig, dann wären wir bei 48.230, also weniger als die Hälfte von dem, was wir aktuell sind bei Bitcoin. Also du meintest auch, du hast gestern ein sehr interessantes Kommentar gesagt zu einer Einschätzung zu diesem Modell, Alex.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob dieses Power Law so, also dieses Potenzgesetz, ob das so haltbar ist, auch nach diesem Zyklus. Mhm. Weil was man wissen muss über alle diese Modelle, vielleicht wenn ihr schon länger dabei seid, dann kennt ihr wahrscheinlich das Stock-to-Flow-Modell. Das hat sich ja schon öfters invalidiert, das musste dann korrigiert werden und das ist auch heute sehr umstritten. Vermutlich ist es nicht haltbar jetzt, zumindest diesen Zyklus wird das gar nicht mehr haltbar sein. Und da ist halt die Frage, als Wissenschaftler sagt man immer, man hat gewisse Thesen, die werden dann überprüft, die werden also durchgeführt durch gewisse Methoden, diese Modelle quasi erstellt und man hat dann so, wenn was ganz, ganz gut beschrieben ist, ist sogar eine Theorie, ich weiß nicht, ich glaube Giovanni Santostasi, auf den das zurückgeht, der würde sagen, das ist eine Theorie wahrscheinlich. Das funktioniert dann alles so nach der Falsifizierbarkeit, solange das eben nicht widerlegt wurde. Und es kann natürlich durchaus sein, dass das in diesem Bullenzyklus durchaus widerlegt wird, wenn das nicht nochmal deutlich anzieht. Weil, ja, also ich glaube, Giovanni hat gesagt, zumindest diese untere Linie, die man hier, wenn man zusieht, in Rot sieht, das ist diese Bärenmarktunterstützung, dieser Boden, das ist die wichtigste Linie. Das ist die, solange die hält, ist das ganze Modell intakt. Das heißt, wenn wir jetzt nicht mehr durch die Decke gehen, wenn wir nicht Richtung 500.000 gehen, was so die Spitze wäre, ich glaube 500.000 werden wenig da erreichen, aber wenn wir halt Richtung 200.000 oder 300.000 gehen oder 150 zumindest, würden wir deutlich über den Erwartungswert noch drüber schießen. So war das in den früheren Zyklen zumindest. Wenn jetzt aber die Volatilität stark abnimmt, dann kann natürlich durchaus sein, dass wir uns nur entlang diesem Erwartungswert jetzt ein bisschen dahinschlängeln und dann schlussendlich vielleicht wieder gegen diese rote Linie laufen. Das heißt, dass wir wieder an dieses untere Ende krachen. Und wenn wir da drüber bleiben, dann stimmt das Modell nach wie vor. Falls wir aber diese rote Linie unterschreiten und das signifikant jetzt nicht durch einen kleinen täglichen Abverkauf vielleicht, dann wird dieses Modell tatsächlich invalidiert und das wäre natürlich schade für dieses Potenzgesetz, das wir so schätzen. Ja. So, aber ich glaube, jetzt gehen wir zu den Neuigkeiten, oder? Bevor wir da noch.
Das war ein Marktüberblick über einen sehr heftigen, sehr volatilen Markt dieses Wochenende. Wir schreiben die Blockzeit 919020 und damit starten wir, glaube ich, in die Diskussion von was ist eigentlich passiert, Alex?
Genau, wir müssen über diesen Mega-Krypto-Krach reden. Ja, das ist so dieser wie ein Börsenkrach, den wir ja nur aus den schlimmsten Zeiten kennen, nur das Ganze nochmal viel, viel extremer, weil Krypto, ihr wisst es alle, das ist immer extremer, es geht immer viel schneller. Deswegen sind wir wahrscheinlich alle da, weil wir ein bisschen nach dieser Volatilität süchtig sind und nach diesen schnellen Ereignissen. Keiner will warten, jeder will schnell rauf, schnell runter. Also letzten Montag sahen wir noch ein richtig schönes Allzeithoch bei über 126.199 Dollar, um genau zu sein, hier auf der größten Kryptobörse Binance. Ja, schönes Allzeithoch ist vielleicht zu viel gesagt. Wenn man sich's genauer anschaut, sieht man, dass das tatsächlich auch ein bisschen ein schnelles und kurzes Allzeithoch war. Also man muss schon sagen, es war Trading-Chart-Analyse technisch eher ein Fake-Out. Also die Leute, die das traden, die Leute, die da schauen, wie entwickelt sich der Kurs. Man sieht hier diese obere Grenze, die war ja vorher bei circa 120 Mal knapp darüber. Dann gab es schon einmal ein Fake-Out und diesmal gab es ein noch höheres Fake-Out, eben auf über 126.000. Und dann sind wir innerhalb der nächsten Tage haben wir ein bisschen konsolidiert. Das war für mich schon so ein Moment, wo ich gesagt habe, der Markt schaut eigentlich nicht so stark aus.
Da hast du mich gestern gefragt, da bin ich ja ausgestiegen schon. Ich war kurz nach diesem All-Time-High, ich war ja auch long, ja, ich bin auch ein Perpetual Trader, ich war long und dann habe ich mir gedacht, spät abends, 23 Uhr, habe ich gedacht so, das schaut jetzt schwach aus, dieses Oldtimer. Da geht es vermutlich nicht weiter.
Ja, aber bist du so klug? Weil gestern hast du noch behauptet, dass das eher Zufall war.
Ja, klug bin ich gar nicht. Ich habe nur gesehen, es ist so wenig Momentum da, das reicht nicht aus, dass dieses All-Time-High haltet. Nur dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist es ein bisschen runtergegangen. Jetzt wäre eigentlich die Wahrscheinlichkeit da, dass es einen weiteren Versuch auf ein neues All-Time-High geht. Also diese Preisfindungsphase hätte passieren können. Und da ist mir Folgendes aufgefallen. Auf einmal gibt es ganz viel rote Candles, die sich nicht erklären lassen. Und immer dann, wenn der Markt ein bisschen ruhig ist, wenig Volatilität ist, wenig Momentum ist, wenig Volumen, auf einmal knallt jemand riesengroße Verkaufsorders rein und der Preis fällt und der Preis fällt und der Preis fällt und der Preis fällt. Das war für mich das Anzeichen.
Du meinst Dienstag, Mittwoch, Donnerstag im Laufe der Woche?
Richtig, Dienstag in der Richtung da und davor schon, da bin ich ausgestiegen, weil man gedacht hat, da manipuliert jemand den Preis nach unten, eindeutig. Da hat das dann ganz angefangen schon.
Und ich habe das auch gesehen, ich habe mir gedacht, naja, der Markt schaut nicht so stark aus, aber dieser Abverkauf, den wir gesehen haben, dann, das habe ich mir niemals erwartet. Und deswegen habe ich meine Positionen nicht beendet. Ich mache das mit Spielgeld, müsst ihr wissen, nur wirklich, um meine Finger zu beruhigen, damit ich nicht die ganze Zeit den Kauf- oder Verkaufknopf drücke, handle ich mit kleinen Beträgen auch bei den Futures ein bisschen mit. Das mache ich wirklich nur zum Spaß, mehr oder weniger. Ich meine, natürlich freue ich mich, wenn ich gute Gewinne mache, aber ich hatte halt eine dreistellige Summe, jetzt nichts unfassbar Großes drinnen, und die wurde aber liquidiert. Also ich bin dann in diesem Event tatsächlich, habe ich mein Geld verloren.
Wie viel X hattest du?
Ich habe aber und 20 nur.
20-fach gehebelt.
Das ist ja genau das.
Gehebelt, also, ja. Das ist nicht unvernünftig jetzt, also es ist mittelmäßig hoch.
Naja, und das ist gar nicht so viel, wie du sagst. Das ist gar nicht so viel. Aber ja, wichtig zu verstehen ist, ich habe den Großteil meines Kryptogeldes als Spot. Ich besitze das. Ich meine, ich habe jetzt nicht unfassbar viel, aber das, was ich habe, das besitze ich tatsächlich. Das ist kein Futures Contract und das ist auch nicht irgendeine gehebelte Position, die man mir wegnehmen kann, weil man kann halt bei solchen Events, wenn so etwas passiert, kann man tatsächlich alles verlieren, und genau das will man vermeiden. Und am Freitagabend kam es dann langsam zu dieser Katastrophe, und das war sehr, sehr interessant noch, weil am Freitagnachmittag haben wir das langsam erlebt, wie so 5% so langsam hinuntergegangen ist. Mein Kumpel hat mir noch ein lustiges Meme geschickt, da stand drin: Bitcoin looks the dumpest before the bumpest. Lukas, du kennst das bestimmt. Das heißt, dass Bitcoin meistens dann durch die Decke geht, wenn es kurz vorher noch einmal richtig schön gedumpt hat. Und wir dachten, okay, jetzt kommt dann das nächste hoch. Und dann ging es aber richtig schnell. Ich glaube, innerhalb von 2 Stunden, wie man es da auch schön sieht auf dem Chart, ist das Ganze wirklich in den Keller gegangen. Wir haben dann innerhalb von 2 Stunden noch einmal 13% obendrauf verloren, von ca. 117.000 auf 102.000 hier am Tief bei Binance. Und in typischer Bitcoin-Manier hat Bitcoin natürlich nur eine Stunde später schon wieder bei 113.000 gehandelt. Das heißt, man hat diese 10.000 nach unten wirklich nicht einmal eine Stunde lang gesehen. Das war ganz, ganz kurz, und innerhalb weniger Stunden sind wir tatsächlich somit von ca. 122.000, das war es noch am Nachmittag des Freitags, ca. um 14 Uhr hier in der europäischen Zeitzone, und dann am Abend ging es wirklich bis runter auf diese 102.000 und dann wieder zurück auf 113. Und das ist, dieses Event ist so noch nie da gewesen. Viele Altcoins haben in gewohnter Altcoin-Manier natürlich wie gehebelte Bitcoins sich verhalten und haben, ja, sogenannte Blue Chips, haben unfassbare Beträge verloren. Atom, kennt ihr Atom wahrscheinlich, das vom Cosmos-Netzwerk, das ging von knapp $4 auf bis zu einem Zehntel Cent hinunter auf $0.001. Wer Atom hatte, der wurde garantiert liquidiert. Also da gab es keine Chance, zumindest nicht hier auf Binance. Ich glaube, der Lukas hat dazu noch ein bisschen was zu sagen. Aber das bedeutet nur, dass hier unten bei diesem Preis irgendeine Order ausgelöst wurde. Und das ist ganz, ganz dramatisch, weil das bedeutet auch, dass es für Atom keinen nennenswerten Orders in diesem Orderbuch gibt, die diesen Verkäufen gegenüberstanden. Das heißt, keiner will diesen Coin. Man hat am Ende des Tages das Orderbuch runtergekauft quasi, oder verkauft, also es hat jemand verkauft und alle Orders bis auf 0,001 wurden hier abverkauft,
da ist,
oder
Lukas? Da ist die Frage eben, was heißt ja, keiner will diesen Coin. Natürlich wird jeder sofort zugreifen, wenn der Preis so stark nach unten geht. Was passiert ist, die gesamte Finanzinfrastruktur von Web3, unsere Krypto-Infrastruktur, ist ausgefallen. Es war nicht möglich, irgendwas zu handeln. Es war nicht möglich, eine Limit-Order reinzugeben. Irgendjemand hat vor Ewigkeiten vermutlich als Spaß oder weil er es vergessen hat, eine 0,001 Kauforder für Atom gesetzt und der ist jetzt glücklich und diese Order, die schon drin war im System, die ist schlagend geworden, aber alle anderen konnten nicht mehr zugreifen auf dieses Orderbook, ja, wo die ganzen Handelsangebote und Nachfragen drin sind. Das ist der Grund. Warum ist das schon wieder ausgefallen alles? Wie kann das sein, dass die größte Börse, Binance, in so einem kritischen Moment komplett ausfällt und auch weitere andere Börsen mit sich runterzieht. Mhm. Aber das diskutieren wir gleich.
Naja, aus technischer Perspektive ist das halt ein ganz schwieriges Unterfangen, sich auf so einen Moment vorzubereiten. Weil wenn man nämlich die Serverinfrastruktur kauft, dann muss man natürlich mit Belastungsspitzen mitrechnen. Aber das ist halt eine Belastungsspitze, wie sie vermutlich noch nie da war. Das heißt, man hat hier einen schwarzen Schwan fast am Kryptomarkt gesehen für so eine Börse. Nicht. Du kannst halt nicht das Tagesgeschäft in einer Infrastruktur auslegen, die so extrem übergroß ist, das würde ja die Kosten komplett sprengen. Und ich glaube, das ist schon eine ziemliche
Gratwanderung,
um zu entscheiden, wie viel kann ich hier zusätzlich an Kapazität haben und was kann ich in Kauf nehmen, um hier Kosten zu schonen? Und es sind ja alle Börsen ausgefallen.
Die,
ich kenne keine. Ich weiß nicht, ob du ein Beispiel hast.
Nicolas Nassim Taleb wäre jetzt nicht so happy mit dir, wenn du sagst, das wäre ein Black Swan, weil Black Swan ist etwas, was wirklich nicht vorhersehbar ist. Dass es zu den Spitzen kommt.
Das war nicht vorhersehbar. Nein,
das ist vorhersehbar. Dass große Spitzen kommen, das ist vorhersehbar. Das ist kein Black Swan, auf gar keinen Fall. Da wäre er sauer mit dir. Ich habe 10 Bücher vor dem
Geld. Naja, aber Lukas, du weißt es genau. Sorry. Wir haben beide getradet. Ich habe auf Binance gehandelt seit Jahren. Und Binance ist noch nie bei so einem Event, wenn so irgendwas passiert ist, noch nie ausgefallen.
Naja, Binance ist in der Vergangenheit ausgefallen. Es ist im Covid-Crash, sind teilweise bestimmte Altcoins betroffen worden, die auf Null gingen für einige Sekunden.
Und der Covid-Crash war kein schwarzer Schwan. Der
Covid-Crash war... Nein, hat auch gesagt, Covid ist kein schwarzer Schwan. Auch das ist kein schwarzer Schwan. Also schwarze Schwäne sind wirklich Dinge, die man gar nicht voraussehen kann. Das da ist voraussehbar. Okay. Und es ist nicht das erste Mal, dass es passiert ist. Diese Kryptobörsen fallen immer und immer und immer wieder zu den wichtigsten Zeitpunkten, immer dann, wenn hohe Volatilität ist im Markt, fallen sie aus. Und dieses Mal ist es katastrophal hoch ausgefallen.
Aber wie hat es im DeFi-Bereich ausgesehen?
DeFi-Bereich, das meiste hat funktioniert. Also zum Beispiel Hyperliquid muss man da vorhalten. Hyperliquid ist nicht ausgefallen. Hyperliquid hat alles durchführen können. Aber damit Hyperliquid das Ganze überleben hat können, diese ganze Kaskade, die hier losgetreten worden ist, hat es halt auch relativ viele Leute liquidieren müssen. Das heißt, also insgesamt haben wir ja ein Niveau von, was wir wissen, ungefähr 19 Milliarden an Handelsvolumen in diesen Leveraged Trades wurde liquidiert. 1,6 Millionen Trader sind betroffen. Zigtausende Wallets sind komplett ausgelöscht worden, sind auf Null gegangen. Die Covid-Krise war 1,2 Milliarden. FTX war im Bereich von 2 Milliarden und wir sind jetzt hier beim Bereich von 20 Milliarden. Aber auch nur die 20 Milliarden, die wir jetzt wissen, weil es gibt viele Leute auf X und größere Stimmen im Markt, die sagen, wir wissen nicht das ganze Ausmaß, wir wissen nicht, was in den zentralisierten Börsen wie Binance wirklich alles liquidiert wurde, wie groß der Betrag ist. Es könnte recht viel größer sein als diese 20 Milliarden auch. Man muss auch dazu natürlich sagen, dieser Markt für derivative Produkte wie Perpetuals und Futures ist gigantisch angewachsen in den letzten Jahren. Deswegen ist auch dieses Ausmaß von dieser Krise so viel größer, als es noch vor ein paar Jahren bei Covid und bei FTX war.
Okay, also um das jetzt nochmal klarzustellen, es geht hier bei diesen fast 20 Milliarden, die hier liquidiert worden, geht es um wirkliches Geld, das eingesetzt wurde. Das heißt, das Geld, das eingesetzt wurde, um diese Hebelpositionen zu machen. Und da gibt es jetzt gewisse Grafiken, gewisse Tabellen, die da kursieren auf X, die zeigen auch, wie viel liquidiert wurde. Und das Interessante ist, dass hier zum Beispiel Hyperliquid ganz oben dabei ist, die bedeutend mehr liquidiert hat als zum Beispiel Binance oder andere zentralisierte Börsen. Jetzt gibt es ein bisschen einen Streit. Wir wissen das beide. Der Hyperliquid-Gründer Jeff, der sagt, die zentralisierten Börsen, die rapportieren nicht alle Liquidationen. Die tun das so, als wäre es nicht so schlimm. schlimm gewesen, als es in Wirklichkeit war. Aber das werden wir vermutlich nie erfahren, beziehungsweise die Wahrheit dazu werden wir wahrscheinlich nicht wirklich erfahren. Aber kurz noch im Text weiter. Also wir haben gesehen, wie Sui, ein absoluter Blutchip, von 3,4 Dollar auf 56 Cent abgestürzt ist. Wir haben gesehen, wie Aptos von 5 Dollar auf 75 Cent abgestürzt ist. Und das sind halt Coins, wo man sich eigentlich denkt, die sind, weil sie L1 sind, schon irgendwie gefragt. Aber offenbar gab es da nicht genügend Orders, die das aufgefangen haben. Da wurde viel verkauft, beziehungsweise Lukas hat es eh gesagt, es ist natürlich der Fall, dass zusätzlich nicht möglich war, möglicherweise, dass jemand Orders platziert, der die vielleicht gekauft hätte für diesen Preis. Chainlink, ein richtiges Bluechip-Protokoll, Lukas sein Lieblingsprojekt, ist auch von ca. 22 Dollar auf unter 8 Dollar gefallen zum Tiefpunkt. Und Cardano, auch ganz populär natürlich, der Coin von Charles Hoskinson, auch der ist von 80 Cent auf unter 30 Cent gefallen. Und hier vielleicht ADA ist ein gutes Beispiel, um das kurz mathematisch zu veranschaulichen. Wenn du ADA um über 80 Cent gekauft hast und das Ganze auf 30 Cent oder unter 30 Cent runtergegangen ist, dann hättest du am Spotmarkt knapp 70% verloren. Das heißt, deine ADA-Position wäre kurzzeitig um 70% abgewertet. Angenommen, du hättest 1.000 Euro investiert, wären das zu diesem Zeitpunkt nur mehr 300 Euro gewesen. Hat sich natürlich mittlerweile bedeutend erholt. Du wärst wieder fast bei 700 Euro mittlerweile. Aber oder sogar über 700 Euro, entschuldige, fast bei 800, 900 Euro. Aber hättest du das Ganze mit einem 10er Hebel, was jetzt noch ein sehr kleiner Hebel, es gibt ja Leute, die handeln mit 100er Hebeln oder noch höher, wenn du mit einem 10er Hebel gekauft hättest, wärst du 700% ins Minus gegangen. Das bedeutet, aus 1.000 Euro Investment wären minus 7.000 geworden und dann hättest du relativ viel Kollateral gebraucht, also Sicherheiten, die du hinterlegen musst auf diesen Börsen, damit du diese Position halten kannst, weil die wird natürlich dann irgendwann liquidiert. Weil wenn du nämlich nur 1.000 Euro hinterlegst, dann muss ja im Zweifelsfall dein Asset verkauft werden. Und was passiert dann, wenn Leute liquidiert werden? Diese Kaskade, von der wir gesprochen haben, dieser Dominoeffekt, der eintritt, wenn es zu Liquidationen kommt, der funktioniert meistens folgendermaßen. Als allererstes werden die Leute liquidiert, die mit sehr hohen Hebeln traden, zum Beispiel 100 Long. Wenn du 100x Long handelst, dann hast du bei 5% Minus schon minus 500%. Das heißt, dein Geld ist schon fünfmal weg eigentlich und du musst dann liquidiert werden. Und um diese Schulden zu tilgen, also entweder du legst Geld nach oder du wirst zwangsliquidiert. Und wenn du zwangsliquidiert wirst, dann werden deine Bitcoin oder deine Cardano oder was immer du halt gekauft hast in deinem Long, dann werden die auch verkauft. Und wenn die verkauft werden, dann geht es natürlich wieder weiter nach unten, wobei dann als nächstes natürlich die 75x drankommen und dann die 50x Long drankommen. Und dadurch entsteht dieser Effekt, bis dann halt jeder, der nur einen 5er Hebel vielleicht drinnen hat, auch liquidiert wird, weil es diese dramatische Entwicklung einfach auf dem Markt gibt. 20 Milliarden Dollar sind so vernichtet worden. Das einzige Positive, Lukas, ist, dass es quasi ein Neustart ist. Diese unfassbare Summe an gehebeltem Kapital, die ist jetzt wieder draußen aus dem Markt und die baut sich jetzt erst wieder langsam auf. Das heißt, es kann nicht so schnell zu einem sogenannten Long Squeeze kommen. Das, was hier passiert ist, ist nämlich der Long Squeeze, das, was ich gerade beschrieben habe. Das heißt, die Longs werden nach und nach liquidiert und es kommt zu diesem Dominoeffekt, einfach weil es so viel Long-Kapital im Markt gibt. Was gibt es dazu noch zu sagen? Ich glaube, Trump war es nicht. Das ist etwas, wo wir drüber sprechen müssen. Trump hat vielleicht das Fass zum Überlaufen gebracht, weil er den Markt irgendwie noch diese 2-3% nach unten gedrückt hat und es zu diesem Long Squeeze kam. Aber selbst den Markt zu bewegen, das kann auch der Präsident der Vereinigten Staaten nicht.
Nein, es gab halt wirklich so viele Faktoren, die zusammenspielen. Wir sind ein Podcast, der News und Fakten liefern möchte. wir haben noch nicht die ganzen Fakten, was jetzt wirklich vorgefallen ist. Es gibt viele Gerüchte in verschiedenste Richtungen. Wir arbeiten das alles auf. Was man sagen kann, ist, es hat begonnen mit dem Abverkauf kurz nach dem All-Time High. Da hat man schon gesehen, dass Marktmanipulation stattfindet. Folglich darauf ist passiert, dass der Donald Trump gesagt hat, er intensiviert den Streit mit China, diesen Handelsstreit, und macht 100% Zölle zusätzlich zu den bereits existierenden Zöllen. Das hat den Preis wieder nach unten getrieben, aber nur ein paar Prozent. Was danach passiert ist, ist das Zusammenstürzen der Infrastruktur von Web3. Auf einmal.
Nein, und dieser Long Squeeze, nicht?
Genau, aber ja, dieser Long Squeeze, also wir halten Long Squeezes aus, wir sind jetzt in 2025, es gibt jetzt diese Infrastruktur schon lang genug und diese Fälle, dass sehr viel Volumen auf einmal in den Markt gehandelt wird, das ist nicht neu, ja, aber auf einmal fällt einfach nahezu alles aus, außer bestimmte Trader, außer bestimmte Bots.
Ich bin trotzdem anderer Meinung. Dieser Long Squeeze kam zuerst. Erst dadurch ist die Infrastruktur ausgefallen, wegen 5% Abverkäufen.
Der Long Squeeze, die Infrastruktur hat es nicht ausgehalten, aber ich bin immer noch der Meinung, dass da ein bisschen Manipulation einfach passiert ist. Ich glaube, dass da der Krieg zwischen Binance und Hyperliquid zwischen die Fronten geraten ist, mit Trump, mit weiteren Faktoren. Ich glaube, die haben sich übernommen. Ich glaube, da ist einiges im Argen. Also wir haben Gerüchte, wir haben noch keine Fakten.
Also was wahrscheinlich keine Manipulation, sondern ein grobes Missverständnis war und was ja wirklich besonders skurril, also das Skurrilste für mich an dieser Sache ist, ist einfach, dass dieser Strafzoll, den Trump an China verkündet hat von 100%, laut zumindest Kobayashi Letter auf einem Übersetzungsfehler zwischen Xi und Trump basiert, der dazu geführt hat, dass Trump bekam es falsch übersetzt, dass es ein Handelsembargo geben wird. In Wahrheit hat China jedoch bloß die Regulierung neu gemacht und hat verkündet, dass alle, die sich an diese neue Regulierung halten, nach wie vor handeln können, aber dass das halt sehr strikt ist. Und China hat das dann klargestellt, dass das offenbar, also Export nach wie vor legal ist und dass es wirklich nur diese Regulierung gibt, der Folge geleistet werden muss. Und das heißt, dieser ganze Strafzoll, der das schlussendlich ausgelöst hat, der wurde verhängt auf einer Tatsache, die so in Wahrheit nie eintreten wird, weil irgendein Übersetzer von Trump das Chinesisch falsch übersetzt hat und dadurch natürlich die ganzen Hebeltrades liquidiert wurden und dieser Long Squeeze zustande kommt. Also unfassbar für alle Hebeltrader, wenn man weiß, dass das wirklich auf einem Missverständnis offenbar alles aufgebaut hat. Aber es gibt offenbar Leute, die haben schon davon gewusst. Also Manipulation ist doch nicht ausgeschlossen. Lukas, was ist da passiert? Da gab es ja noch ein paar Wale, die da wirklich involviert waren.
Manipulation ist ein Fakt, ist nicht ausgeschlossen, ist ein Fakt. Also was passiert ist zum Beispiel, ist zuallererst ist der Trump-Token, dieser Meme-Coin, auf einmal sehr stark gefallen, bevor noch alles andere passiert ist. Das heißt, irgendjemand hat da schon abverkauft. Irgendjemand aus Trump-Nähe oder aus anderen Beziehungen dazu hat schon gewusst, es kommt ein großes Announcement von Donald Trump. Es war auch ein relativ langer, detaillierter Truth Social Post, den er dazu gepostet hat. Das ist eigentlich haltet das ja viel kürzer. Was man dann gesehen hat, ist, aus dem Nirgendwo werden neue Wallets eröffnet auf Hyperliquid, auf dieser Perpetual Trading Plattform hier. Und die gehen short. Die laden, die entscheiden sich einfach aus dem Nirgendwo, 16 Millionen hochzuladen an Equity, öffnen eine riesige gehebelte Short-Position, also die profitieren, wenn es fällt. Und das machen sie bis eine Minute, bevor Donald Trump das gepostet hat auf Truth Social. Bis zu einer Minute davor wurden diese Short-Positionen erweitert und erhöht. Und danach machen sie, glaube ich, einen Bereich von 192 Millionen innerhalb von kürzester Zeit an Profit und schließen und ziehen das Geld wieder ab und sind wieder weg. Also da ist eindeutig Insiderhandel passiert. Da ist eindeutig jemand gewesen, der vorab gewusst hat, was passiert. Leute, also es gibt verschiedenste Theorien, wer das sein könnte. Aber das Ganze ist nicht ohne Insiderhandel passiert. Das sollte auch in nächster Zeit ein bisschen ein politisches Thema werden. Da ist eindeutig was gemacht worden. Das hat eindeutig jemand gewusst, was Trump machen wird. Und das war auch einer der Auslöser, diese große Position. Auch die, wo ganz viele andere sind ausgefallen, ganz viele andere sind auto liquidiert worden. Diese Position, die ist sehr erfolgreich durchgegangen, ist auch in Bitcoin, muss man sagen, da gab es keine Auto-Liquidationen und so weiter. Aber das ist entweder der legendärste Trade in der Menschheitsgeschichte oder Insiderhandel.
Ja, man sieht auch jetzt, es wurde vor ein paar Stunden bekannt, dass dieser Kryptowal, dieser Insider offenbar sein Short sogar nochmal vergrößert
Richtig.
Hat, beziehungsweise jetzt wieder Short
genau,
gegangen
genau.
ist. Das heißt, möglicherweise ist da noch weiteres im Busch. Ich möchte jetzt natürlich keinen Teufel an die Wand malen, aber der ist weiterhin Short. Der hat vielleicht was gewusst. Lukas, was ist mit dem Max Payne-Szenario? Haben wir darüber schon gesprochen? Max Payne heißt... Also gibt es ja diese These, dass der Markt meistens dem maximalen Schmerz für alle folgt. Und das bedeutet, dass natürlich nach diesem Abverkauf Bitcoin jetzt zu einer neuen Rallye gehen sollte, damit die, die liquidiert worden sind, natürlich richtig leiden, weil wir noch ein richtig schönes Hoch sehen werden. Ja. Schauen wir mal, ob das eintritt. Da gibt es auch Leute, die das vertreten. Oder andererseits kann natürlich sein, dass das Hoch schon, ich habe es vorher schon gesagt, schon da war, dass Anfang Oktober tatsächlich schon die Spitze des Bullenmarktes war. Was glaubst du, Lukas? Glaubst du, geht es jetzt richtig nach oben nochmal oder sind wir schon im Bärenmarkt?
Also ich glaube mehrere Dinge. Ich glaube, es war komplett manipuliert. Ich glaube, es kann nicht sein, dass schon wieder, nachdem es tausendmal schon passiert ist, auf einmal immer in kritischen Momenten alle Börsen ausfallen, wo gleichzeitig aber auch Vitamute und Binance Verkäufe tätigen auch, ja. Solche Geschichten, das ist immer so ein magischer Zufall, dass das immer zur selben Zeit passiert. Und das ist vermutlich Marktmanipulation, wenn ich es nicht besser verstehen würde.
Oder die Market Maker, die haben zumindest nicht die Käuferseite eingenommen, weil die haben die Preise ja massiv in den Keller fallen lassen. Die hätten ja viel früher das ausgleichen müssen.
Viele Market Maker verdienen damit, wenn Trader, diese 1,6 Millionen Trader, die da verloren haben, natürlich. Die verdienen mit denen. Ja, die Market Maker sind nicht dein Freund. Und wenn die Market Maker, die sind gut befreundet mit manchen Kryptobörsen. Manche Kryptobörsen funktionieren auf einmal nicht und die Preise stürzen ins Bodenlose und die Market Maker machen extrem viel Geld. Das kann nicht sein, das kann nicht vorkommen, nicht in 2025, nicht mit der technischen Infrastruktur, der
Aber
möglich ist.
Du hast nicht meine Frage beantwortet. Denkst du, dass wir schon im Bärenmarkt sind oder glaubst du, geht es nochmal nach oben?
Ich glaube nicht, weil wenn man den Chart ansieht und wenn man jetzt diese roten Candles, die so extrem nach unten gingen, diese 20.000 minus Candle bei Bitcoin, wenn man die ausschließt, wenn man die mal wegnimmt, da sieht man eigentlich eine recht organische Bewegung. Wenn man das ausblenden kann, sieht man eine recht organische Bewegung nach unten. Nach diesem All-Time-High, nach diesen schlechten Nachrichten mit Donald Trump, ist es eigentlich normal nach unten gegangen. Es ist nur zwischendurch alles ausgefallen, ja, und dann hat es sich wieder relativ erholt. Was man aber einrechnen muss und was man bedenken muss, wir wissen nicht über das volle Ausmaß jetzt Bescheid. Was ist alles passiert? Wer ist aller pleite? Welche Unternehmen sind betroffen? Was also zentralisierte Börsen, wo man nicht genau Einblicke haben, wie es denen geht finanziell. Ich glaube, da werden wir noch länger drüber sprechen müssen in den nächsten Wochen oder Monaten, was hier alles passiert ist. Was ich gehört habe, sind natürlich Gerüchte ohne Ende jetzt auf X unterwegs. Du hast Leute, die so große Influencer, die sagen, auf einmal kommen ganz viele gute Angebote von bestimmten Unternehmen, die, um halt Nutzer und Geld auf diese Plattformen zu bringen. Das kann jetzt heißen, dass sie jetzt einen guten Moment sehen dafür, oder es kann heißen, dass die unbedingt Geld brauchen, dass da irgendwas im Argen ist. Wir wissen nicht, wie instabil das Ganze jetzt ist, ob jetzt noch Pleiten passieren in größeren Unternehmen. Wer jetzt auf wen stinksauer ist und wer sich rächen wird irgendwie, das ist ja auch im Kryptomarkt öfter schon passiert, mit FTX und Binance zum Beispiel.
Wir wissen, dass die Börsen eigentlich vom Volumen verdienen und wir wissen, dass das Wichtigste für die ist das Volumen. Und wenn ein Bullenmarkt voll im Gange ist und viel Handel stattfindet, dann sind die Börsen eigentlich immer sehr liquide. Und dass da jetzt jemand bankrott ist, das ist eigentlich etwas, das passiert im Bärenmarkt in der Regel, so wie bei FTX damals. Da kommt nämlich dann das raus, weil die Liquidität abnimmt, weil die halt weniger im Tagesgeschäft weniger verdienen und weil die halt dann schon langsam Reserven brauchen müssen und wenn sie die nicht mehr haben, so wie FTX
hat die Reserven verzockt. FTX hat genau das gemacht. Sie haben ohne Risikomanagement herumgezockt mit Kundengeldern und damit sind sie pleite gegangen.
Aber Lukas, wenn man davon ausgeht, dass dieser Bullenmarkt entweder gerade vorbei war, ich sag's nochmal, ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, oder wenn der Bärenmarkt gerade begonnen hat oder wenn der Bullenmarkt noch weitergeht, dann ist das jetzt eigentlich kein Zeitpunkt, zu dem solche Börsen, solche Infrastrukturprovider, die viel Geld an den Tradinggebühren verdienen, pleite gehen. Das passt eigentlich nicht ins Bild.
Ich möchte auch über die Bull Market Peak Indicators sprechen. Es gibt 30 davon. Die Bull Market Peak Indicators geben uns einen Indikator davon, wo stehen wir. Sind wir am All-Time-High gewesen von diesen Cycle. Nächste Frage ist überhaupt, ob die Cycles noch existieren oder ob wir jetzt einfach mit dieser neuen Finanzinfrastruktur, mit ETFs und mit Bitcoin-Treasury-Unternehmen und so weiter, ob sich das verändert hat, wie diese Cycles funktionieren. Aber ich will mal kurz die ansprechen. Da haben wir gestern auch eine gute Analyse geliefert. Die meisten davon sind nicht geflasht. Wir haben, glaube ich, einen einzigen von 30, die den 100%-Bereich erreicht haben, aber die meisten von diesen relevanten auch, von diesen, die mehr Aussagekraft haben, die sind gerade mal so in der Mitte oder unter 50% angesiedelt aktuell.
Ja, da möchte ich kurz warnen, weil gestern habe ich das erwähnt, habe ich dich darauf hingewiesen, Lukas, dass dieser Altcoin-Saison-Index ja schon mal ausgelöst wurde und jetzt wieder auf Null steht. Und das bedeutet, dass diese Bullenmarkt- Spitzenindikatoren, die es hier auf CoinGlass, ist ja eine super Seite, aber die gibt es dort und die werden wir euch wieder verlinken in dieser Folge, die könnt ihr euch selber anschauen. Das bedeutet aber auch, dass die nicht ausgelöst bleiben, sondern dass die quasi wieder auf Null zurück, auf nicht ausgelöst zurückgestellt werden, sobald die wieder nicht mehr eintreffen. Und das heißt, dass wir das alle eintreffen, da muss schon eine unfassbare Euphorie dann stattfinden. Und vielleicht wollen wir uns ganz kurz, Lukas, noch diesen P-Cycle-Top anschauen. Ich kann mich erinnern, gestern habe ich das kurz besprochen, dass dieser P-Cycle-Top, die Zahl Pi, P-I, dass der ein Indikator ist, der auch, so wie alle Indikatoren, ich habe es vorher schon erklärt, natürlich mit vergangenen Daten arbeitet und dass dieser Indikator in der Regel ausgelöst wird, wenn diese zwei Linien, die hier berechnet werden, sich treffen. Und damit das diesmal passiert, müsste Bitcoin auf über 200.000 gehen. Das heißt, entweder steht uns noch ein wahnsinniger Bullenmarkt bevor und Bitcoin geht auf über 200.000 oder auch dieser Indikator wird in diesem Bullenmarkt leider invalidiert werden. Und das ist für mich wirklich spannend, als Wissenschaftler zu sehen, werden diese Indikatoren halten, sind die wirklich so zukunftsfähig oder war das halt aufgrund dieser geringen Datenpunkte, die wir einfach haben für Bitcoin aus der Vergangenheit, ja, war das einfach Fugazi, das sich irgendwer überlegt hat, weil es halt irgendwie gerade gestimmt hat. 200.000 wäre schön, Lukas, oder?
Wäre schön, wäre auch, glaube ich, noch realistisch. Also wenn du mich jetzt fragst, ob es der Bullenmarkt oder der Bärenmarkt uns droht, und ich habe auch mit ganz vielen Freunden gesprochen, auch professionelle Trader und so und andere Podcaster, Analysten und sowas, da gab es fast bei allen, also bis auf eine Person, die Meinung, dass es weitergeht, weil das war kein echter Crash, so richtig, das war ein Crash, der ist zustande gekommen, weil die Finanzinfrastruktur von Web3 ausgefallen ist und deswegen absurde Preise teilweise mit 0,01 bei Atom oder bei anderen Altcoins, die extrem gelitten haben. Oder auch zum Beispiel die DPACs, also drei verschiedene, auf Binance drei verschiedene Stablecoins sind ja DPACed, also haben ihren Wert nicht erhalten, obwohl das eigentlich mit dem unterliegenden Wert komplett gleich sein sollte. Die werden ja auch, wie wir gehört haben, kompensiert von Binance, aber auch da sieht man, dass die Infrastruktur ausgefallen ist, einfach, dass die Daten, die wir gesehen haben, einfach nicht korrekt sind, weil einfach niemand hat traden können. Bots haben vielleicht noch traden können, Bots wissen, machen auch Fehler. Stop-Losses und diese Long- und Short-Kaskaden, die da ausgelöst werden, die geben uns keinen Preis, sondern das Ganze ist Katastrophe einfach. Das ist einfach keine Preisfindung da.
Ich weiß von kleineren Börsen, von anderen Influencern auch, dass auch Bots liquidiert wurden, habe ich tatsächlich gesehen. Natürlich. Also es ist nicht so, dass die Bots alle durchgekommen sind. Aber eine Regel, die möchte ich vielleicht noch mitgeben, bevor wir dieses Bullen-Bärenmarkt-Szenario, diese Diskussion abschließen. Eine Regel möchte ich noch mitgeben, die in der Vergangenheit bisher immer sehr gut zugetroffen hat. Solange Bitcoin über dem 50-Wochen-Durchschnitt bleibt, ist der Bullenmarkt intakt. Solange man sich an diese Regel bisher gehalten hat, in den letzten zwei Zyklen hat das super gut funktioniert. Und auch jetzt, wir sind nach wie vor über diesem Wert und Bitcoin momentan bei 101.800, also so knapp unter dem Wert, an dem wir abverkauft haben letzten Freitag, steht jetzt diese 50-Wochen-Durchschnitt von Bitcoin. Und wenn wir wirklich unter diese 101.000 gehen, ich glaube, dann werde ich mehr bearish. Momentan bin ich, wie gesagt, noch 70%, 75% vielleicht bullish. Auch ich glaube, dass wir noch ein Hoch sehen und ich wünsche uns das allen. Aber jetzt, Lukas, lass uns kurz noch ein paar positive Nachrichten bringen, damit die Leute wissen, dass es auch wirklich noch was weitergeht im Kryptomarkt, dass es noch etwas Gutes gibt. Und zwar MetaPlanet hat Das hört sich jetzt in erster Linie vielleicht negativ an. Die haben die monatliche Ausgabe von ihren Aktienoptionsscheinen jetzt erstmals ausgesetzt. Das bedeutet, dass man keine neuen Bitcoin nachkaufen wird mit neuen Optionsscheinen. Und man begründet diesen Schritt damit, dass einfach das Premium momentan weggefallen ist. Das heißt, man sieht keine Chance darin, durch neue Optionsscheine den Bitcoin-Anteil pro Aktie zu erhöhen. Und das ist ja diese Bitcoin-Rendite, von der wir immer sprechen, wenn wir von diesen DATS, also von diesen Digital Asset Treasury Companies, wenn wir von denen sprechen, was auch MicroStrategy oder Strategy ist. Und auch MetaPlanet verfolgt dieses Ziel. Man wird jetzt laut dem CEO an neuen Strategien arbeiten, um eine Bitcoin-Rendite zu erwirtschaften. Man hält am Ziel natürlich fest. Kann durchaus sein, dass man bald wieder Optionsscheine herausgibt. Nur momentan hat man das angehalten und das ist meiner Meinung nach ein sehr rationaler Schritt, das zu tun, weil man möchte natürlich seine Anleger beschützen und den Bitcoin-Wert erhöhen und hier kein Risiko eingehen. Dann Luxemburg. Lukas, das ist Wahnsinn. Luxemburg hat als erster EU-Staat tatsächlich Bitcoin gekauft mit dem Staatsfonds. Vor ein paar Monaten hätten wir das nicht geglaubt. Europa ist auch so weit. Das geht aus der Rede des Finanzministers hervor, der mittlerweile, das hat man gesagt, insgesamt 15% des Fonds in alternative Investments allokiert hat. 1% davon, das sind circa 8 Millionen des 800 Millionen Euro schweren Fonds, stecken jetzt in Bitcoin. Der Generalsekretär des Finanzministeriums erklärt dazu weiter, dass man die Volatilität von Bitcoin durchaus kennt. Also man ist sich durchaus bewusst, dass das Asset sehr volatil ist, dass man jedoch das langfristige Potenzial so einschätzt, dass 1% Allokation ein gutes Gleichgewicht zwischen dem Risiko und der Rendite darstellt. Cool, also wahnsinnig toll zu sehen, dass die Luxemburger Bitcoin tatsächlich verstanden haben. Ausführlicher gibt es dazu noch Infos beim Blog-Trainer, den haben wir euch natürlich auch verlinkt. Da gibt es noch weitere Details zu dieser Nachricht. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Nachricht zu Dogecoin. Dogecoin geht an die Wall Street. Das Dogecoin-Unternehmen House of Doge, das ist der Corporate Arm der Dogecoin Foundation, der wird Teil des Nasdaqs. Man schafft das durch die Fusion mit einem College-E-Sports-Unternehmen namens Bragg House, das schon an der Börse ist. Also ganz eine interessante Variante, das zu machen. Auf jeden Fall hat House of Doge 837 Millionen Doge. Das sind etwa 170 Millionen US-Dollar. Und damit ist der erste Meme-Coin offiziell Reserve an der US-Börse, bei einem Unternehmen, das US-Börsen gelistet ist. Genau, und damit gehen wir weiter zu dir, Lukas. Ich glaube, bei Polymarket gab es auch eine große Investitionsrunde.
Ja, von Seiten der positiven Nachrichten. 2 Milliarden US-Dollar werden investiert in Polymarket, in die größte Prognoseplattform von im Kryptomarkt. Wir haben über Polymarket, glaube ich, vorletzte Episode relativ viel gesprochen. Polymarket und Kalshi haben wir angesprochen, jawohl, wie das funktioniert, wie spannend das ist, weil wir verwenden ja auch diese Einschätzungen gerne für, ich verwende sie auch persönlich gerne für bestimmte Analysen, weil ich mir denke, wenn Leute hier mit Geld auf Aufgänge wetten, also du kannst hier wetten auf politische Events, du kannst wetten auf Sport natürlich, du kannst wetten auf, wenn man sagt, aber Jesus Christus, ob er wiederkommt, du kannst auf alles wetten, also es ist ein Wettbüro, ohne Wettbüro, du hast einfach, du kannst jeder kann selbstständig eine Wette online geben und Leute können drauf mit Geld auf den Ausgang wetten, auf wird es eintreten oder wird es nicht eintreten. Und je nachdem, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, kann man da recht gut Geld machen auch. Und das richtig Spannende, ICE, also der Intercontinental Exchange, das ist die Mutterfirma von der New York Stock Exchange, also von dieser gigantischen Wall Street Börse und auch der Mutterfirma von ganz vielen anderen Börsen, so in Kanada, in Europa, in Singapur, ganz ein großes Technologieunternehmen auch, 13.000 Mitarbeiter. ICE investiert die 2 Milliarden US-Dollar in Polymarket. Damit kaufen sich 25% des Unternehmens, also Polymarket ist 8 Milliarden US-Dollar durch diese Investition wert geworden. Und Shane Copeland, der Gründer davon, ist mit 25 Jahren jetzt dadurch der jüngste Self-Made-Milliardär der Welt auch geworden. Der hat Polymarket gerade erst in 2020 gegründet. Es gab einige Startschwierigkeiten. Das Lustige ist, auf X hat er dann gepostet, aus irgendeinem Grund hat er sein Büro in seinem Badezimmer gehabt. Ja, im Badezimmer hat er den Laptop stehen gehabt und von dort aus hat er angefangen zu coden. Er hat gesagt, er hat kaum Geld gehabt. Das Geld ist immer weniger geworden. Er hat einfach eine Vision gehabt und deswegen ist das Motto auch Against All Odds von dieser Plattform. Diese Plattform wird integriert auch in die New York Stock Exchange und in ICE. Also es wird auch wirklich Teil, Bestandteil dieses traditionellen Finanzsystems, also die ganze Infrastruktur, wo die ganzen Aktien, Derivate, Zinsen, Handelsplätze, Rohstoffe und so weiter, die ganzen Datenanalyse-Tools stattfinden von der Weltwirtschaft. Da ist jetzt Polymarket Teil davon geworden.
Ja, oder die anderen wurden Teil von Polymarket. Ich sag's immer wieder, man kauft sich da ein in der Kryptowelt vom TradeFi-Bereich, weil alles wird Krypto. Auch TradeFi kommt in Krypto. Es wird immer, immer tokenisierter, die ganze Welt. Und deswegen sind wir zurück, oder? Wir sind zurück, ja, das sagt zumindest Jim Cramer.
Genau,
das, ja, kein Witz.
Kein Witz. Das ist jetzt, ja, Jim Cramer, wer das nicht kennt, es gibt den sogenannten Inverse Cramer. Also Jim Cramer, der ist ein berühmter Host einer Serie einer Show zu Aktien und so weiter und Investment. Und da gibt es diese Internet-Meme, der nennt sich den Inverse Cramer, weil wenn immer Cramer sagt, etwas geht nach oben, dann kann man sich sicher sein, dass das Gegenteil passiert. Wenn immer Cramer sagt, es geht nach unten, kann man sich sicher sein, dass es nach oben geht. Jim Cramer hat gesagt, man sollte in Bitcoin und Krypto investieren und danach gab es diesen riesen Crash. Und leider für uns alle müssen wir auf der Hut bleiben, weil er hat dann kurz danach gesagt, we are back. Jetzt haben wir alle natürlich entsprechend Angst.
Ja. Aber wieder mal hat er recht, weil wieder mal ist alles abgestürzt, nachdem er gesagt hat, kauft Krypto kurz danach. Vielleicht war das einfach das Signal für diesen Wahl, von dem du gesprochen hast. Vielleicht ist alles doch keine Manipulation. Vielleicht hat er einfach strikt den Cramer verfolgt und hat gesagt, ich mache den umgekehrten Cramer und deswegen verkaufe ich jetzt.
Aber gut. Es gibt einen Fonds, es gibt einen Inverse Cramer Fonds in den USA. Es gibt wirklich jemanden, der macht den und der ist stark im Plus.
Genau, den gibt es, der ist stark im Plus, ja. Gut, und eine Nachricht hast du, glaube ich, noch, Lukas. Ich glaube, Trump wolltest du noch kurz erwähnen, deinen Freund aus dem Weißen Haus.
Genau, nämlich Forbes berichtet, dass Trump einer der größten Krypto-Investoren nun der USA ist. Das ist eben dahingehend interessant, er ist ja auch der Präsident der Welt oder der USA zumindest. Also Trump ist, und damit hat auch ein Glückwunsch, würde ich sagen, er ist wirklich ein bisschen ein Friedenspräsident, das muss man auch heute erwähnen. Also ich freue mich schon, dass dieser Konflikt in Gaza und Israel vermutlich jetzt durch seine Unterstützung auch hoffentlich endlich vorbei ist und ich hoffe, dass noch weitere Konflikte bald endlich enden, also gerade Ukraine und Russland, das könnte auch endlich bald mal vorbei sein, wenn es an mir geht. Zurück zum Thema, Donald Trump ist eben einer der größten Investoren in Krypto. Die Democrats und auch das Forbes Magazine haben ja, glaube ich, falsche Zahlen, aber sie sagen, er hat 870 Millionen oder die Democrats sagen auch hier 935 Millionen Post-Tax-Estimate von Krypto, aber da fehlt noch eine ganz große Position, nämlich die Trump Media Corporation, ja 2,44 Milliarden US-Dollar aufgenommen hat, um damit Bitcoin zu kaufen. Und soweit ich weiß, fehlt das ja komplett in dieser Aufstellung. Also was sie auflisten ist Trumps Tally, sie listen NFTs, die World Liberty Tokens, die Meme Coins von Trump Coin und auch die Melania gibt es ja auch noch ein bisschen und noch ein Stablecoin Business. Er will ja ein Stablecoin Geschäft machen, auch mit World Liberty Financial und auch diese Einnahmen von seinen Zöllen, die sollen ja auch teilweise über World Liberty Financial laufen, sehr brutal. Die sollen an Menschen ausgezahlt werden in den USA, so als Steuerbonus und sowas.
Hört sich jetzt merkwürdig an. Aber im Großen und Ganzen geht es jetzt nur um seine persönlichen Krypto-Positionen, nicht um die Trump Media Corporation hat. Genau. Gut, Lukas, damit kommen wir zur Kategorie Kryptokultur. Ich habe euch heute was mitgebracht, nämlich Xinjiang hast du das genannt, glaube ich, wie ich es dir geschickt habe. Habe ich dir geschickt, es ist Bianrengsheng. Ich spreche das komplett falsch aus und ich kann das leider jetzt nicht schreiben, weil das ist also sind vier chinesische Zeichen, die als Meme-Coin ganz oben war. Das war noch vor dem Crash und das wollte ich euch eigentlich mitbringen. Das habe ich letzte Woche im Laufe der Woche schon vorbereitet gehabt. Jetzt ist das natürlich durch den Crash alles überlagert worden, aber das Bianrengsheng heißt Binance Live oder Live auf Binance. Und ihr wisst alle, in China ist Binance bei weitem, also viel größer noch als in anderen Staaten, die Nummer eins. Das ist richtig krass, was die für eine Marktdominanz in vielen asiatischen Märkten haben. Und das heißt so viel wie What a Binance Live, könnte man sagen. Und deswegen sage ich, also wenn es so richtig nach unten geht, das war das richtige Binance Live, was wir erlebt haben, weil es kann nicht nur schön nach oben gehen, sondern es kann auch richtig krachen. Und das ist die chinesische Meme-Phrase Binance Life, also das Leben auf Binance. Das sind die Leute, die ihr ganzes Leben quasi Krypto widmen oder die da irgendwie süchtig daneben hängen. Die beschreibt man mit dem Begriff Binance Life. Ganz, ganz lustig. Naja,
na ja,
gut. Und damit kommen wir, Lukas.
Das ist ja echt fast schon wie Skandalität der Woche, wenn man sagt, dass Binance ja einen riesen Anteil hatte an diesem riesen Crash jetzt. Es ist kein schönes Binance Live, aber die eigentliche Skurrilität der Woche ist jemand anderer, nämlich, wir sind zurück bei der Trump-Familie, Eric Trump. Wir haben gerade zuerst diesen Inverse Kramer erwähnt und es gibt jetzt einen neuen Inverse Kramer, das ist nämlich der Eric Trump selbst. Der sogenannte Eric Trump ist, wenn er sagt, it's a good time to buy und dann knallt es extrem nach unten und ein paar Monate später geht es wieder nach oben. Und er sagt, ja, told you so. Aber was er wirklich gemacht hat, ist zum Beispiel am 25.02. beide Dips, hat er gesagt, und danach gab es einen Crypto-Crash. Am 2.08. hat er gesagt, beide Dips, es gab einen Crypto-Crash. Am 17.08. und am 27.09. ebenso hat er eben gesagt, man soll in Krypto investieren. Und kurz danach gab es einen relativ heftigen Crash, den wir jetzt gerade besprochen haben eben. Was er konkret gesagt hat, Alex, musst du anhören, Eric Trump says, the Q4, also das vierte Quartal, wird unbelievable for your crypto bags.
Ja.
Natürlich haben wir alle
was anderes. Also es wird unbelievable, es wird unglaublich, egal ob es rauf oder runter geht, es wird auf alle Fälle unglaublich, wir glauben das jetzt schon nicht mehr. Und Eric Trump, der ist entweder der schlechteste Investor, den X je gesehen hat, nach Jim Cramer natürlich, oder er verarscht uns einfach alle mit seinen Posts. Wer weiß das schon? Aber jetzt komme ich zum Tipp der Woche und damit darf ich auch noch eine neue Kategorie ankündigen. Jawohl. Denn wir haben einen Teaser, also auf X geht das Gerücht um und in der Kryptoszene geht das Gerücht um, dass Kalshi und auch Polymarket, die zwei großen Prognosemärkte, jetzt einen eigenen Token rausgeben werden, wie das viele Kryptoprotokolle schon vorhin gemacht haben. Und da ist heute der Tipp der Woche, schaut euch diese Wettmärkte an und wenn ihr wollt, natürlich keine Beratung hier, das ist alles eure eigene Entscheidung, setzt einen kleinen Betrag auf irgendeine Wette, weil dann könnt ihr vielleicht diesen Airdrop bekommen. Wichtig zu sagen, es handelt sich da um binäre Optionen. Das heißt, dass entweder bekommt ihr viel Geld oder ihr bekommt gar nichts. So wie bei einer Wette, wenn ihr Sportwetten macht, Gewinn oder Verlust, da gibt es nur zwei Optionen. Das heißt, ihr könnt keinen Coin-Dump aussitzen oder so. Es ist einfach das ganze Geld weg, wenn ihr verliert. Das sei wichtig erwähnt hier bei diesen Prognosemärkten. Aber solltet ihr euch im DeFi auskennen und seid ihr kompetent genug, hier dabei zu sein bei solchen Prognosemärkten, dann probiert das jetzt aus, weil jetzt könnte es einen Airdrop geben. Wie gesagt, keine Finanzberatung. Und die neue Kategorie, die es ab nächste Woche geben wird, weil der Lukas, ich weiß das ja, der wettet ja selbst mit seinem Geld gern ein bisschen mit, ob da Jesus wiederkommt und so. Der möchte ab nächster Woche.
Was? Sag immer noch dann.
Genau. Ab nächster Woche gibt es nämlich dann die Wette der Woche, weil wir gesehen haben, es gibt wirklich viele tolle Wetten. Werden wir euch einmal die Woche die Wette der Woche vorstellen. Und damit kommen wir zum kurzen Ausblick. Was gibt es diese Woche noch? Ich glaube, heute gibt es schon was. Heute kommen die Arbeitsmarktzahlen von Großbritannien. Was gibt es noch diese Woche, Lukas?
Genau, wir stehen kurz davor. Es könnte sein, dass wir einen weiteren Zinssenkungsschritt in den USA sehen. Aber zuvor sehen wir am 15.10. jetzt die Inflationsdaten aus USA und China. Dann sehen wir am 17.10. die Inflationsdaten aus der EU. am 18.10. spricht dann die Lagarde, die EZB-Chefin, die jetzt gerade vor kurzem wieder Bitcoin als ohne intrinsischen Wert bezeichnet hat. Also in Luxemburg ist es mit dabei und hat Bitcoin-Exposure über den Bitcoin-ETF, den sie gekauft haben. Aber die Chefin, also Luxemburg ist ja auch Teil der Eurozone, hat den Euro. Die Chefin vom Euro, die sagt, nein, also sie versteht zwar, dass Bitcoin einen Wert haben kann für Spekulanten oder so, aber Bitcoin selbst hat keinen Wert. Aber zurück zum Ausblick, die Frau Lagarde spricht zur Geldpolitik und für uns ist das ganz wichtig. In der Regel gibt es eben diesen Zusammenhang, dass sinkende Zinsen und ausweitende Geldmenge sich positiv mit Kryptopreisen korrelieren. Deswegen sind wir da ganz gespannt. Und die Gerüchte auf X sind auch, dass in den USA wegen diesem Crash jetzt auch, den der Trump ausgelöst hat, in Aktienmärkten, das haben wir noch gar nicht besprochen heute, dass die Aktienmärkte sind auch sehr stark betroffen worden jetzt von diesem Crash, den er ausgelöst hat.
Ich habe es gestern erwähnt, vielleicht ist das ja wirklich das eigentliche Kalkül von Trump gewesen, dass er die Aktienmärkte crashen wollte, damit Powell natürlich die Zinsen noch einmal senkt, weil genau das möchte Trump. Ja, vielleicht hat er gar nicht das Ganze missverstanden. Vielleicht wusste er sehr wohl, dass China gar kein Embargo machen will. Vielleicht ist das alles der Hintergedanke gewesen, damit die Märkte nochmal ein bisschen nachgeben. Wer weiß das schon? Eine Sache noch. Ich glaube, Monat gibt es endlich den Airdrop. Das heißt, wenn ihr Monat verfolgt habt, dann könnt ihr jetzt endlich schauen, ob ihr den Airdrop bekommen habt. Geht auf X und schaut auf die offizielle Monatsseite. Aufpassen natürlich, dass ihr hier nicht auf irgendein Fake-Profil reinfallt. Und damit darf ich noch eine letzte Sache sagen. Und zwar, falls ihr wieder dabei seid, falls ihr wieder long gehen wollt, short gehen wollt, falls ihr das Ganze schon verkraftet habt, schaut euch unbedingt unseren Sponsor Bybit an. Denn Bybit bietet vor allem noch heute und morgen, wenn ihr bis 15. euch anmeldet, noch den Kryptologen-Bonus auf bybit.eu. Wichtig, das ist die europäische Plattform. Selbst wenn ihr auf bybit.com schon dabei seid, könnt ihr nach wie vor euch auf bybit.eu anmelden und den Kryptologen-Bonus von $20 absahnen. Gut, und große Empfehlung. Bybit hat viele andere Prämien, Lukas, wo man noch weitere Boni bekommen kann, wenn man sich anmeldet. Macht das auf alle Fälle über Kryptologen. Das ist unser Referral-Code bzw. den Link in dieser Episode. Wir werden versuchen, dass wir weitere Boni in Zukunft natürlich wieder für euch reinholen. Und damit sagen wir danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
Wenn euch das heute geholfen hat und unterhaltsam war, bitte gebt uns überall eine positive Bewertung auf allen Plattformen. Das hilft uns sehr zu wachsen und sichtbar zu werden. Und wir hören uns wieder und wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin alles Gute und viel Glück in diesem wilden, aufregenden, manipulierten Markt.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann.